München an Aachen, können Sie mich hören?
Sehr deutlich, over.
Wir sind heute getrennt.
Ja, und ich vermisse dich.
Ich vermisse dich auch. Wir nehmen heute mal wieder getrennt auf.
Ja, aber bald sind wir wieder zusammen.
Das klingt so, als wenn wir die meiste Zeit zusammen sind und uns jetzt deshalb vermissen, aber wir sind eigentlich die meiste Zeit getrennt.
Aber wenn ich dich sehe, kriege ich Sehnsucht. Was ich nicht sehe, vermisse ich nicht. Ist auch hart, ne?
Gemein!
Okay, dann lösch das. Und wenn ich dich sehe, kriege ich Sehnsucht, Mimi.
Ja, klar, nö, das lasse ich jetzt schön drin. Dann sieht jeder dein wahres Gesicht.
Okay, sollen wir nicht besser starten?
Ja, wir starten direkt mal. Also, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter jeder Tür. Der Podcast, wo wir über das reden, was wirklich hinter jeder Tür abgeht. Denn so viele Leute haben mit ihrer psychischen Gesundheit zu kämpfen und darüber sprechen wir hier vor allem im Familienkontext. Heute geht es um das riesige Thema ADHS und ADS bei uns, bei dem es sehr viele Vorurteile gibt und gefährliches Halbwissen. Und deshalb starten wir direkt mal mit einem Fall.
Es geht in dem Fall um eine Mutter, die ich kennengelernt habe, weil sie frisch gebackene Mama von Zwillingen geworden ist. Und sie hat sich selber Hilfe geholt, beziehungsweise sie und ihr Partner haben das gemacht. Und sie kam, da waren die Babys irgendwie, glaube ich, 8 Wochen alt. Da kam sie auf mich zu und meinte, Frau Kutsch, jetzt verstehe ich es. Ich habe einen Test gemacht im Internet. Ich habe ADHS. Ganz eindeutig. Es ist so eindeutig, das erklärt auch, warum es mir im Moment so geht.
Also wenn jemand schon damit anfängt, ich habe einen Test im Internet gemacht, ja, dann muss das ja stimmen, ne?
Ja. Genau, weil Psychiater, Psychologen und Sozialarbeiter sind völlig überbewertet. Weißt du, eigentlich brauchst du ja nur einen Test im Internet zu machen und das reicht. Weil so Sachen wie Umweltfaktoren oder so, die sind völlig irrelevant, wie auch in dem Fall nämlich.
Und Multiple Choice ist natürlich immer super aussagekräftig.
Ja, total, weil es ja auch nicht dann in dem Moment um deine jetzige Empfindung geht, die du dann da ankreuzt. Ich habe tatsächlich auch mal so einen Test gemacht, just for fun, für Borderline. Ich habe den 3-mal innerhalb von, ich glaube, 5, 6 Monaten gemacht. Also ich hatte immer unterschiedliche Auswertungen, weil es immer darum geht, so wie fühlt man sich gerade, wie schätzt man das gerade ein. Das war auch echt cool, ja.
Ja, und hast du jetzt Borderline oder nicht?
Ja, ich hatte Anteile vom Borderline, aber wie man so schön sagt, wenn man von allem ein bisschen hat, dann ist man sehr gesund. Man darf von einer Sache nur nicht zu viel haben. Nicht zu viel Narzissmus, ein bisschen Borderline rein, ein bisschen desorganisiert. Alles, wenn man alles ein bisschen hat, ist alles gut.
Und die Mutter war überzeugt, ich habe ADHS.
Auf jeden Fall, genau, 100%ig. Und dann ist sie mit mir die Kriterien durchgegangen. Und was soll ich sagen? In ihrer damaligen Lebenssituation haben die auch zugestimmt. Also die haben auch gepasst. Und deswegen war für sie ganz klar, sie braucht Ritalin, damit sie wieder leistungsfähig ist. Und das würde das ja erklären. Ja, und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, darüber zu sprechen, weil sie hatte kein ADHS. Definitiv nicht. Es lag halt an ihrer stressigen Lebensphase, gerade frisch gebackene Mutter von 2 Kindern zu sein. Und was das für Kriterien gerade für Erwachsene sind, da reden wir halt gleich drüber. Das Schwierige bei ADHS oder auch ADS ist, dass es ja ein Syndrom ist. Und das Schwierige an Syndromen ist ja, dass es eine Vielzahl, ein großer Pool an Symptomen gibt, die alle dazu passen könnten, aber nicht müssen.
Genau, und darüber wollen wir heute ja sprechen, also über ADHS und ADS, zuerst bei Kindern und dann bei Erwachsenen. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und gerade ADHS bei Erwachsenen ist ja seit einigen Jahren ein großes Thema. Aber generell ist dieser Begriff ADHS ja auch ziemlich bekannt. Also jeder kann irgendwie was damit anfangen. Das ist nicht so wie bei Borderline, wo die meisten wahrscheinlich nicht unbedingt wissen, was das bedeutet oder was das beinhaltet. Und gerade das ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass jeder so ein bisschen was über das Syndrom weiß oder glaubt, darüber was zu wissen. Also vielleicht erstmal zu den Kindern. Was genau ist denn da ADHS und ADS?
Also die Definition von ADHS ist ja einfach nur, dass es ein Aufmerksamkeitsdefizit Syndrom ist mit Hyperaktivitätsstörung und dass man das bezeichnet als eine Verhaltensstörung von Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen, die durch Auffälligkeiten in drei Kernbereichen gekennzeichnet ist. So, und die Kernzeichen sind starke Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörung, starke Impulsivität und ausgeprägte körperliche Unruhe, nämlich die Hyperaktivität. That's it. Und das ist natürlich riesig. Und wenn wir dazu im Vergleich die Definition von ADS nehmen, das ist nämlich wichtig, dass man die unterscheidet. Viele denken dann nämlich, dass das das Gleiche ist. Und manche Eltern sagen dann auch, ja, mein Kind hat auf jeden Fall ADHS. Und dann sagen die im nächsten Satz, ja, dieses ADS. Und dann sage ich, ja, was denken Sie denn, ADHS oder ADS? Ja, ist doch das Gleiche. Nee, ist nämlich in manchen Sachen komplett konträr zueinander.
Also dann lass uns das doch mal aufdröseln. Also wo ist denn bei Kindern der Unterschied zwischen ADHS und ADS? Also wie äußert sich das?
Also bei der Definition vom ADS, das ist ja das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Das sind eher Kinder, die so Hans-Guck in die Luft sind. Also die sind eher träumerisch, die haben auch starke Konzentrationsstörungen, sind so die stillen Träumer. Die lassen sich leicht ablenken, die arbeiten sehr langsam. Es kann Stunden dauern, bis die Hausaufgaben fertig haben. Die vergessen das Gelernte oft schnell wieder. Und manchmal sind sie schlecht integriert, werden halt als dumm oder faul bezeichnet, weil sie halt auch manchmal verlangsamt denken. Das ist halt das sind so die Probleme, die nicht erkannt sind, die auffällig unauffälligen Kinder. Das ist bei ADS so. Und bei Kindern mit ADHS sind es eher so das Mainstream-Zappel-Philipp-Syndrom. Und bei ADHS sind das die drei Kernbereiche, die ich eben schon meinte. Wo es auch dazu kommen kann, also da ist es auch so, dass manche Teilbereiche stärker ausgeprägt sind als andere. Das ist halt bei der Erkennung oft schwierig. Aber trotzdem ist es halt ein ADHS. Und die ADS-Kinder sind meiner Meinung nach oft werden die nicht erkannt oder zu wenig erkannt, weil die ja dann oft als faul oder als dumm betitelt werden oder halt als nicht ehrgeizig genug, genau. Und die ADHS-Kinder werden manchmal als zu wild oder unerzogen oder nicht diszipliniert empfunden. Und das kann natürlich einen hohen Leidensdruck bei den Betroffenen auslösen.
Wenn ich ADHS höre, dann fühle ich mich direkt in meine Schulzeit zurückversetzt, weil da war das ja irgendwie allgegenwärtig. Also jeder kannte ein Kind oder hatte ein Kind im Jahrgang, was ADHS hatte. Und wir haben das damals auch total falsch benutzt. Also wenn irgendjemand im Mittelpunkt stehen wollte, haben wir gesagt, boah, der hat voll ADHS, der hat volles ADS, der will Aufmerksamkeit. Das ist ja totaler Quatsch, aber das meinte ich halt eben damit. Jeder kennt den Begriff und deswegen glaubt auch jeder irgendwie eine Meinung darüber zu haben.
Es ist halt wirklich die berühmt und berüchtigte psychische Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen und mittlerweile ja auch bei Erwachsenen. Das kommt ja jetzt so langsam, ne? Aber es ist halt so wirklich so gefährliches Halbwissen. Das, was du gerade beschreibst, das habe ich bei so vielen Elternteilen, dass die mir sagen wollen, ihre Kinder haben ADHS, weil das sehen sie. Dann sage ich, woran machen sie das denn fest? Ja, sehen sie doch, der will doch die ganze Zeit Aufmerksamkeit haben, der Fritz.
Ja, genau.
Und das sind halt eher die ADHS-Kinder, die sowas zugeschrieben bekommen. Die ADS-Kinder, das ist auch so, dass das dreimal mehr Jungs als Mädchen diagnostiziert bekommen, ADHS tatsächlich. Die Mädchen wabern eher so im ADS-Bereich. Natürlich gibt es auch Mädchen, die ADHS haben, aber da äußert sich das nochmal anders. Also das ist nochmal eine große Sparte. Also man muss Kinder, Mädchen mit ADHS oder für ADHS auch nochmal ganz anders testen als Jungs. Das machen aber auch nicht alle oder das wissen auch nicht viele.
Wie müssen Mädchen denn anders getestet werden? Also wo sind denn da die Unterschiede?
Das gibt es bei einigen psychischen Erkrankungen, da kommt man jetzt so langsam mit, wie Autismus zum Beispiel. Das muss man bei Frauen auch ganz anders testen als bei Männern, weil andere Kernbereiche betroffen sind. Und Mädchen haben leider, ich bin gar nicht ein Fan von Rollenbildern und ich bin auch gar nicht ein Fan davon, dass man die so da reindrückt. Aber es ist leider immer noch häufig so, dass Mädchen sich eher als angepasst und gesellschaftsfähiger zeigen, vor allen Dingen in Schulsituationen. Und deswegen werden die nicht einfach auf Fritzchen draufgehen und den verprügeln oder einen Tisch nach dem schmeißen, sondern die zappeln dann anders. Das ist aber nicht so auffällig für die Lehrerin oder den Lehrer vielleicht. Deswegen muss man das anders in Betracht ziehen. Dann sind die trotzdem hyperaktiv, haben aber nicht diese klassischen Rowdy-Sachen, die halt auch gesellschaftlich auffällig sind, wo man sagen kann, ja, guck mal, der hat auf jeden Fall eine hohe Hyperaktivität.
Das heißt dann im Umkehrschluss auch, wenn ein Mädchen da sitzt und ADS hat und deshalb in ihre eigene Welt abdriftet, dann heißt es so, ach, die kleine Özlem, das ist einfach ein verträumtes Mädchen. Und wenn Fritz das macht, dann ist das auffällig, weil er kein aufgeweckter Rowdy-Junge ist.
Ja, genau. Ja, das ist leider so. Also es sollte nicht so sein, gerade im 21. Jahrhundert sollten wir diese Rollenbilder und dieses Denken auch mal ein bisschen aufmachen und den Kindern einfach mal den Raum geben, Kinder sein zu lassen, egal. Aber was sie machen wollen oder wie sie das ausleben möchten, aber es ist leider immer noch im Hinterkopf vieler, vieler, vieler Menschen drin, weil wir einfach Gewohnheitsmenschen sind und in Clustern denken, leider. Das ist einfach ein Trick vom Gehirn, um nicht alles aktiv zu überdenken und nicht so anstrengend zu sein. Ja. Was oft durch eine ADHS oder auch durch eine ADS-Diagnose resultiert, sind Versagensängste. Die ziehen sich dann oft zurück oder verweigern sich, weil die einfach wissen, ich kriege das eh nicht so hin, wie das von mir erwartet wird. Entweder weil ich zu verträumt bin oder weil ich einfach so eine innere Unruhe in mir habe und hyperaktiv bin. Und dann verweigern die sich häufig in der Schule oder so. Da ist das auch meistens, dass es dann erst richtig aufplöppt. In der Kita wird das meistens auffällig, dokumentiert, wird das vielleicht auch wahrgenommen. Aber wenn die da nicht so, und das finde ich ja auch gut so, dass die da nicht sofort sagen, Hilfe, Hilfe, hier jetzt alle mal bitte testen. Aber da haben die Kinder ja auch noch einen freieren Rahmen, um sich zu bewegen. In der Schule ist es so, da müssen die 4 bis 6 Stunden da sitzen, sich hart konzentrieren. Und das ist für Kinder mit diesem Störungsbild natürlich Horror, egal ob ADS oder ADHS. Und dann wird es erst richtig auffällig. Und dann fängt die ganze Maschinerie an. Und dann ist es aber leider so, dass die Versagensängste, der wenige Selbstwert, die Selbstverzweiflung einfach schon so groß sind. Das ist die große Gefahr. Und es kann auch sein, da muss man gut gucken, dass die Symptome von diesem ADHS oder ADS auch ein LRS sein kann. LRS ist eine Lese-Rechtschreibschwäche. Und auch wenn man ein ADS hat, kann das eine LRS bedingen, weil die Tests dann einfach schriftlich nicht richtig, also die verstehen ja dann manchmal gar nicht, was die schreiben sollen. Wenn die dann so ein langsames Denken, habe ich ja eben gesagt, haben und alles sehr langsam machen, hat das ja nichts damit zu tun, dass die dumm sind, sondern die brauchen einfach mehr Zeit. Und dann heißt es aber in einer Dreiviertelstunde diesen Text verstehen, unterschreiben. Und dann ist es so, dass die dann häufig ja blockieren oder überfordert sind oder dann halt eine LRS entwickeln, weil die einfach länger brauchen für manche Sachen. Da sollte man gut hingucken.
Nehmen wir mal an, ich habe ein Kind, bei dem ich denke, okay, das könnte ADHS haben oder ADS haben. Woran kann ich das festmachen?
Es ist auf jeden Fall wichtig, dass diese ganzen Symptomatiken schon vor dem 6. Lebensjahr aufgetreten sind. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die wichtig ist. Dann ist es wichtig, dass diese Symptomatiken länger als 6 Monate da sind. Weil dann kann es immer irgendwie eine Anpassungsstörung sein oder einfach eine Überforderung mit einer neuen Situation oder so.
Das heißt, in der Regel ist es genetisch bedingt.
Genau, eine genetische Komponente ist möglich, nicht Voraussetzung. Also Ursachen könnten auch Umweltfaktoren sein. Nikotin- oder Alkoholmissbrauch in der Schwangerschaft, Komplikationen bei der Geburt oder bei der Schwangerschaft, Infektionen, Stress, super viel Stress in der Schwangerschaft, das setzt so ein gewisses Hormon aus und das kann halt auch dazu führen. Und Erkrankungen des zentralen Nervensystems, wenn das noch irgendwie im Bauch ist oder ganz klein ist, das Kind, kann dazu führen. Und zum Schluss halt auch ungünstige psychosoziale Bedingungen, wie zum Beispiel ein frühkindliches Trauma oder frühe Bindungsabbrüche oder so. Das kann alles dazu führen, dass man sowas bekommt.
Aber es kann jetzt nicht sein, dass ein Kind oder ein Jugendlicher auf einmal ADHS entwickelt.
Ich denke nicht, nein. Also es ist auch wichtig, dass sie dass die Kinder diese Verhaltensauffälligkeiten in verschiedenen Lebensbereichen zeigen, in Familie, Schule und Freizeit. Also wenn Fritzchen oder auch Özlem nur in der Schule diese Auffälligkeiten zeigen und nicht zu Hause oder mit Freunden, dann wäre das schon ein Kriterium, was eher zum Ausschuss. Da müsste man gucken, wo kommt das anders her? Weil Kinder machen das ja nicht einfach, weil sie Bock drauf haben, sondern die wollen uns damit was sagen, die wollen uns damit was zeigen. Alles, was die machen, alles, was wir machen, hat einen Grund. Und ich muss herausfinden, was das für ein Grund ist. Das ist eigentlich immer meine Hauptaufgabe. Warum macht das Kind das? Es macht es nicht, weil es ein Arsch ist, in der Regel. Oder weil es andere ärgern will, oder weil es morgen aufsteht und sagt, ich stehe jetzt auf und das Erste, was ich mache, ist, ich mache meinen Eltern das Leben zur Hölle. Haha. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt, aber sowas habe ich jetzt bisher noch nicht erlebt. Die Kinder haben immer irgendeinen Grund. Entweder einen sichtbaren Grund, desolate Familienzustände, keine Grenzen, unerzogen oder auch Traumata, die erlebt haben. Oder halt, ja, irgendwas in der Schwangerschaft oder was Genetisches. Es ist ja auch oft die Frage, das finde ich ja so spannend, ist ADHS, gibt es das wirklich oder halt nicht? Wenn du im Internet danach guckst, es gibt kaum ein Thema, was so konträr diskutiert wird.
Das heißt, es gibt die Theorie, dass es die Störungen gar nicht gibt oder was? Also, dass es nur dann unerzogene Kinder sind oder wie?
Ja, zum Beispiel. Oder wäre ein gesellschaftliches Phänomen. Also ich sehe auch, und da weiß ich auch, dass ich da auch eine Tür aufmache, die sehr heiß diskutiert ist. Und deswegen sage ich, aus meiner Sicht finde ich auch, dass in diesem diagnostizierten Pool von ADHS viele Kinder landen, die ADHS-ähnliche Symptomatiken haben, aber kein ADHS. Ich bin aber überzeugt davon, dass es ADHS gibt. Und ich bin auch überzeugt davon, dass die Kinder, die das wirklich haben, oft einen schweren Stand haben, weil das schon so abgelutscht ist, sage ich jetzt mal, das Thema.
Ja, genau. Also ich kann mir auch vorstellen, dass viele Kinder in diesem Pool landen, wie du sagst, gerade weil diese ADHS-Symptome ja auch so breit sind, also vor allem bei Kindern. Also was du eben gesagt hast, unruhig sein, zappeln, unaufmerksam sein, also das trifft doch auf so viele Kinder zu.
Ich kann ja mal sagen, wie sich ADHS äußern kann. Und dann sehen wir mal, wie breit gefächert das ist. Ja, starker Bewegungsdrang, exzessives Sprechen, das Kind unterbricht andere beim Sprechen, das Kind platzt mit Antworten heraus, bevor die Frage zu Ende gestellt wurde, das Kind hat Probleme beim Zuhören, das Kind ist ungeduldig und kann nicht abwarten, bis es an der Reihe ist, das Kind bricht Aufgaben schnell ab und verliert das Interesse. Das Kind hat Organisationsschwierigkeiten, das Kind ist ein exzessiver Kletterer, das Kind zeigt wenige Reaktionen auf Ermahnungen, hält es dann ein und wird nach wenigen Sekunden wieder unruhig. Super. Plötzliche und unüberlegte Handlungen, ohne die Folge zu bedenken, Unaufmerksamkeit tritt sowohl in Gruppensituationen als auch bei einzelnen Beschäftigungen auf. Ja, da kannst du fast alle Kinder mit dazu zählen. Meine mit inbegriffen.
Ja, genau.
Also es ist wirklich, wirklich schwer. Und Konzentrationsschwierigkeiten ist ja auch tagesbedingt. Und deswegen ist diese Spanne so wichtig zu sagen, wie lange hat das Kind das schon, diese ganzen Symptome?
Wenn du in eine Familie reinkommst und denkst, ja, Özlem oder Fritzchen, die könnten schon ADHS oder ADS haben. Wie gehst du dann an die ganze Sache ran, um herauszufinden, ob es das wirklich ist?
Also es ist wirklich immer so das Lebensumfeld, was ich mir dann angucke. Also es ist ja auch der Mythos, dass manche Leute sagen, der hat kein ADHS, Frau Kutsch, der kann stundenlang Lego spielen. Das hat der nicht. Auch das ist ein Mythos. Kinder mit ADHS können sehr wohl sich gut konzentrieren und ihre Aufmerksamkeitsleistung auf eine Situation fokussieren, wenn sie daran interessiert sind. Das ist super interessenabhängig. Der hat aber keinen Bock, in der Schule Frau Müller-Meyer-Schmidt oder Herrn Müller-Meyer-Schmidt zuzuhören, wie die Matheaufgabe funktionieren soll. Mhm. Trotzdem hat er ADHS. Und das, was halt wichtig ist, ist, dass es halt unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Auch Kinder, die halt nicht so einen hohen Hyperaktivitätsdrang haben, können ADHS haben oder die nicht so impulsiv sind. Die können auch weniger impulsiv sein und trotzdem ADHS haben. Also ich gucke mir das dann an und schaue, okay, generell schaue ich ja, oh, ist das jetzt noch im Rahmen der normalen Entwicklung, weil das kann auch immer sein, ne, das ist auch wichtig. Die Diagnose wird sehr schnell gestellt, wenn die Sachen alle stimmen, aber es kann auch immer eine normale Entwicklung sein. Und dann empfehle ich meistens zu einer Testung und dann gucken die Fachleute dann, was dabei rauskommt. Es kann auch sein, das hatte ich auch schon, dass die sagen, nee, der Junge oder das Mädchen hat das nicht. Also weil wir gehen ja dahin, dann sage ich, das würde ich gerne mit der von der Familie getestet haben und das und das und das sind meine Anhaltspunkte. Ich bin ja beim Erstgespräch meistens dabei. Und dann beim Abschlussgespräch bin ich auch dabei und dann hat es das auch schon gegeben, dass die gesagt haben, das Kind hat das nicht. Das Kind hat weder ADHS noch ADS. Wir müssen was an der Familienstruktur verändern. Wir müssen systemisch daran. Es gibt jetzt keine Medikamente dafür. Perfekt, dann wissen wir es aber.
Wie sieht denn so eine Testung aus? Also was testen die dann da? Sind das dann nur so Fragebögen oder kann man das auch in den Blutwerten sehen oder wie läuft das dann ab?
Also die Testungen sind ja dann beim Kinder- und Jugendpsychiater. Es gibt da Elterngespräche, es gibt Fragebögen für das ganze Umfeld. Also für die Eltern, auch für die Kinder ab einem gewissen Alter oder die Jugendlichen, für die Schulen oder für die Kitas. Eventuell werden auch Hirnströme getestet, also EEGs gemacht. Herztätigkeit wird getestet, also EKGs. Blutuntersuchungen werden dann auch gemacht. Es kann nämlich ja sein, dass eine Schilddrüsenüberfunktion oder Unterfunktion da ist. Also ne, das, man muss ja auch wirklich, also gerade die Schilddrüse macht ja wirklich viel auch mit unserer Psyche und das muss man natürlich erstmal alles ärztlich abchecken und ausschließen. Dann wird ein Intelligenztest gemacht und halt so ein Aufmerksamkeitstest, wo die halt wirklich auch an so einem Computer Sachen machen müssen. Und dann wird halt auch geguckt, die haben dann so ein Gerät auch auf dem Kopf und dann wird dann auch gemessen, wie viel sich das Gerät bewegt. Und dann ist das bei manchen Kindern so, das ist dann so, das bewegt sich so unfassbar viel innerhalb dieser Testungsphase, dass das teilweise gar nicht mehr aufgezeichnet wird.
Also nochmal zusammengefasst, wenn ein Kind ADHS hat, dann zeichnet sich das durch diese drei Kernmerkmale aus, also Unaufmerksamkeit, das heißt, das Kind ist leicht ablenkbar, ist schnell vergesslich, kann sich auf Sachen nicht so gut konzentrieren, kann sich aber auf manche Sachen vielleicht schon sehr wohl konzentrieren, haben wir auch drüber gesprochen, wenn es da ein Interesse gibt. Das Kind ist unruhig, hat eben diese Hyperaktivität, das kann sich ganz unterschiedlich äußern, im Zappel-Philipp-Syndrom, hibbelig sein, kippeln und so weiter. Und sie sind impulsiv, das heißt, sie können Sachen nicht abwarten, sie können auch nicht abwarten, bis sie dran sind.
Wenn das fast aus denen rausplatzt, wenn die was im Kopf haben, dann muss das sofort raus. Die reden einfach ohne nachzudenken und während sie reden, merken sie, es macht einfach keinen Sinn. Und die sind oft unzuverlässig im Erledigen von Aufgaben, weil die sich nicht selber strukturieren können. Und das ist häufig ein Problem, weil die Eltern dann sagen, mein Gott, der ist 10 Jahre alt, Fritzchen. Jetzt kann er doch verdammt nochmal seinen Schulranzen selber aufräumen. Oder der kann doch mal bitte sein Zimmer selber aufräumen. Der ist doch nicht blöd. Und dann kriegt er mit, Fritzchen, meine Eltern erwarten was von mir, ich kann das wieder nicht machen, ich schaffe das nicht, aber er kann es einfach nicht. Özlem kann nicht alleine ihre Sporttasche daran denken, weißt du?
Wenn ich das jetzt so höre, Fritzchen kann das nicht und Özlem kann das dann einfach nicht. Ich versuche das jetzt natürlich wieder mit Logik zu erklären und versuche deshalb zu begreifen, was bedeutet das? Die können das nicht. Also ich kann mir das halt nicht vorstellen. Fritzchen sitzt dann da vom Ranzen und dann. Also, was passiert dann da im Kopf? Wieso können die das dann nicht?
Also, du musst dir das so vorstellen. Du hast einen Trichter im Kopf und der Trichter sorgt dafür, dass während wir beide miteinander sprechen, gleichzeitig hinten jemand rumlaufen kann und du das aber so filtern kannst, dass du trotzdem die Aufmerksamkeit quasi nur mir schenkst. Ein Kind, was an ADHS leidet, hat diesen Trichter nicht so im Kopf. Das kann nicht filtern, dass das Geräusch hinter ihm nicht wichtig ist. Also dreht es sich um. Und in dem Moment, wo es sich umgedreht hat, vergisst es natürlich, was es eigentlich mit dir besprechen wollte.
Ah, okay. Ja, okay, das macht Sinn. Ich hatte gerade echt irgendwie wie so eine Erleuchtung.
Yes!
Macht voll Sinn. Also, der hat einen Trichter im Kopf und kann das da nicht filtern. Also, ich konnte mir bisher nicht wirklich was darunter vorstellen. Ich habe das ja auch schon häufig gelesen. Aber ich dachte mir halt immer so, wieso? Wieso kannst du das nicht?
Mach das doch bitte einfach.
Aber ja, es macht total Sinn, dass die Leute dann halt die Geräusche um sich herum nicht filtern können und deshalb allem ihre Aufmerksamkeit schenken.
Genau. Ich habe das auch mal mit einem Vater gemacht. Der hatte halt, mit dem hatte ich so ein ähnliches Gespräch und er hat es halt auch nach meinem tollen Filter.
Ist echt gut.
Also wirklich, ich fand mich auch so mega, dass ich das dem so erklärt habe und ich war so völlig begeistert. Na, haben Sie es jetzt verstanden? Na? Und der so, nicht wirklich. Und ich so, okay, fuck. Für den habe ich das tatsächlich auch mal simuliert.
Wie das denn?
Also ich habe ihm da einen Kopfhörer gegeben, habe dann den Fernseher angemacht und habe mich am Ende des Raumes gestellt. Auf dem Kopfhörer lief dann Musik. Der Fernseher, da lief irgendwie, also total weird, auch irgendwas Trashiges. Das war dann irgendwie auch ein bisschen egal. Und ich habe mich dann in die andere Ecke des Raumes gestellt und habe von ihm erwartet, dass er mir 10 Minuten konzentriert zuhört und folgt. Da war ihm dann auch klar, dass das schwierig sein wird, weil dann konnte er die Reize ja nicht mehr ausblenden. Und dann war ihm klar, wenn ich dann, ja, aber so hat der Fritz das doch ja nicht. Ja doch, irgendwie halt schon, ne? Der kann das halt nicht differenzieren. Und deswegen gibt's halt für Kinder auch oft so Hilfsmittel. Also so mega Lärmschutzkopfhörer in der Klasse, wo die sich halt wirklich alle Reize ausgeblendet bekommen. Oder so eine Weste, die so mit Gewichten schwer ist, damit die sich halt selber fühlen, das beruhigt die. Oder so eine schwere 20-Kilo-Decke. Ich wollte mal mich total galant in so eine, ich wollte ein Mädchen mal so eine Decke schmackhaft machen und habe total unterschätzt, wie schwer die ist und habe mich voll aufs Fressbrett gelegt.
Ja, von so einer Decke habe ich auch schon mal gehört. Und dann hast du die so über dich geschmissen oder was? Und dann
so voll galant, die Decke. Die ist voll super, so baff.
Ja, 20 Kilo Decke und 25 Kilo Mädchen, ja, ne?
Die hatte ein bisschen mehr, aber trotzdem. Das war, ja.
Geil. Wenn wir von Kindern sprechen, die ADHS haben, wie erlebst du es denn, wie Eltern mit dieser Diagnose umgehen?
Also meiner Erfahrung nach gibt es nur 2 Lager. Jetzt völlig überspitzt, ne? Entweder die Elternteile, die diesem Kind unbedingt eine Diagnose geben wollen, die ADHS-Diagnose oder die ADS-Diagnose, weil dann können sie böse gesagt, ja, müssen sie nicht viel Verantwortung dafür übernehmen, weil das Kind hat das ja. Letztendlich ist es egal, weil die Symptomatik bleibt die gleiche und wir müssen trotzdem damit lernen zu leben. Oder die Eltern, die halt auf keinen Fall wollen, dass das Kind eine Symptomatik hat und eine Diagnose und die sagen, ja, der Fritz ist doch nur ein richtiger Junge. Der ist doch so, ne, der ist doch nur, der ist halt ein bisschen lebhafter. Lass den Jungen mal Jungen sein. Das System ist für den Arsch. Ja, das System ist für den Arsch. Nichtsdestotrotz leidet dieses Kind in der Schule. Und die Folgen von einem unbehandelten ADHS können halt auch wirklich weitreichend sein. Also wir fangen bei Schulversagen an, dann das fehlende Selbstvertrauen, was sie ihr ganzes Leben lang mitnehmen, das fehlende Selbstbewusstsein, Familienprobleme, weil das alles mit nach Hause kommt. Und eine erhöhte Suchtgefahr, weil das, schlau wie die meisten sind, ein Versuch der Selbsttherapie ist.
Das heißt, die fangen dann an, Alkohol zu trinken, um sich selbst zu betäuben oder runterzukommen oder...
Ja, zum Beispiel Tabletten, Alkohol, alles, was die so ein bisschen runterfahren lässt.
Krass. Also das heißt, das kann passieren, wenn ADHS bei Kindern nicht ordentlich behandelt wird und die dann quasi selbst versuchen, damit klarzukommen. Es gibt ja aber auch Möglichkeiten, professionelle Hilfe zu bekommen, wenn ADHS diagnostiziert wird. Und ein Beispiel ist die Verhaltenstherapie, oder?
Also eine Verhaltenstherapie für das Kind wäre auf jeden Fall angebracht. Weil das Kind halt eben lernen muss, mit den Besonderheiten, die es eben hat, jeden Tag umzugehen. Auch bis ins Erwachsenenalter. Die Eltern brauchen auf jeden Fall ein Training und die Lehrer im besten Fall auch. Aber das ist jetzt so voll Wunschdenken. weil es natürlich auch ein Unterschied ist, ob ich ein ADHS- oder ein ADS-Kind in der Klasse habe oder in der Kita-Gruppe oder halt eben nicht. Und dann gibt es natürlich auch die hochumstrittene Methode der Medikamente.
Ritalin.
Unter anderem, ja. Kennst du noch andere? Nee, ne?
Nee. Also ich kenne Ritalin auch nur, also ich weiß, dass Ritalin ein ADHS-Medikament ist, aber ich kenne es nicht aus dem ADHS-Kontext, sondern als Leistungspusher.
Ja, genau.
Denn ich kenne Leute, die das in der Uni oder so bei Klausuren genommen haben, um eben besser lernen zu können und sich besser zu konzentrieren. Also ich habe das nie genommen, ich kenne die Wirkung nicht, ich weiß nicht, was das macht. Aber ja, ich weiß, dass es eigentlich ein ADHS-Medikament ist und dass es da bestimmt total sinnvoll sein kann.
Also Ritalin ist halt wirklich das, das bekannteste Medikament, aber eigentlich geht es um den Stoff Methylphenidat. Und den gibt es halt auch in ganz vielen anderen. Es gibt auch Medikinet oder so, ne? Also es gibt ganz viele andere, wo das die Zusammensetzung dann anders ist. Und Methylphenidat schwächt bei ADHS halt den Bewegungsdrang und macht sie fokussierter.
Und dann kommt es wahrscheinlich aufs Spektrum an. Also das eine Kind hat zwar ADHS, aber ist zum Beispiel im Unterricht nicht so unruhig, kann sich noch relativ gut konzentrieren. Und da würdest du jetzt kein Ritalin geben.
Genau, aber es kann wirklich eine Entlastung sein. Und das ist wirklich immer super, super kritisch und individuell. Es gibt Eltern, die geben das ihren Kindern in der Schule und nachmittags kriegen die das nicht. Es gibt Retard-Medikamente, die bis in den Nachmittag die Kinder quasi angepasster machen. Dann gibt es Kinder, die kriegen das nicht in den Ferien, weil die Eltern sagen, zu Hause kommen wir damit gut zurecht, da brauchen unsere Kinder das nicht, in den Ferien kriegen die das nicht. Das ist halt kein Spiegelmedikament, was irgendwie 6 Wochen in deinem Körper bleiben muss wie Antidepressiva, bevor es Wirkung erzielt. Sondern du gibst es, es wirkt, du nimmst es wirkt nicht. Punkt.
Du stellst ja keine Diagnosen, also du bist ja keine Ärztin und du kannst solche Medikamente auch nicht verschreiben, aber du sprichst ja schon Empfehlungen dann aus.
Es gab Familien, da habe ich das empfohlen, es gab Familien, da habe ich das nicht empfohlen. Ich bin kein Fan von nur Medikamenten geben und ansonsten Gibi, machen wir alles genauso weiter. Für mich gibt es eigentlich ausschlaggebende Gründe und zwar hat das Kind einen Leidensdruck. Braucht das Kind Entlastung? Braucht das Kind Erfolgserlebnisse in der Schule? Und da bin ich halt wieder so assi und sag, dann interessiert mich das ehrlich gesagt auch nicht viel, was die Eltern da an irgendwelchen großen Bedenken haben, weil es geht ja um das Kind. Das ist kein Medikament, was abhängig machen kann. Das ist wichtig. Es ist kein Spiegelmedikament. Ich verstehe, dass man nicht leichtfertig den Kindern irgendwelche Medikamente gibt. Und ich bin voll dafür, wenn man es irgendwie auch erstmal homöopathisch versucht. Also das sollte wirklich der letzte Ausweg sein. Aber manchmal brauchen die Kinder auch, um Therapie verhaltenstherapeutisch angebunden zu werden und therapiefähig zu sein, aus meiner Sicht erstmal eine gewisse Medikation und Erfolgserlebnisse, damit die weitermachen. Ziel ist es nicht, dass Fritzchen oder Özlem ihr Leben lang diese Medikamente nehmen müssen, sondern nur so lange, bis sie selber gelernt haben, damit umzugehen. Das finde ich halt immer. Und hat das Kind wirklich einen Leidensdruck damit oder auch die Eltern oder halt eben nicht? Also ich kenne auch ein paar erwachsene ADHSler, die hatten noch nie ein Medikament und die haben gelernt, ihre Hyperaktivität irgendwie produktiv umzugestalten und das läuft gut. ADHS heißt nicht gleich Ritalin.
Du hast ja eben gesagt, dass Kinder lernen können, damit umzugehen. Wie sieht das denn aus, dieses damit umgehen können oder das lernen können?
Also meistens ist es so, dass die Kinder lernen, auf ihren eigenen Körper zu hören und die Signale vielleicht auch umzulenken. Also wir haben ja auch schon beim letzten Mal über Skills gesprochen, also Möglichkeiten quasi, wie man sich ablenken kann. Und das ist halt da auch ähnlich. Also wenn Fritzchen merkt, er hat den Drang quasi ins Wort zu fallen, dann merkt er das ja irgendwo. Dann wird halt besprochen, wo merkst du das denn? Was kannst du denn tun, um dann noch zu warten? Sowas zum Beispiel.
Das heißt, wenn es früh genug erkannt wird und die Kinder früh genug lernen, damit umzugehen und auf ihren Körper zu hören, dann könnte es sein, dass sie später im Erwachsenenalter davon viel weniger beeinträchtigt sind.
Wenn das ein tatsächliches ADHS oder ADS ist, ja. Also es ist ja auch tatsächlich bewiesen, dass Erwachsene, ADHSler oder ADSler, die schon als Kind die Diagnose bekommen haben, wirklich sehr gute Prognosen haben. Dass die können ohne Einschränkung irgendwie ihr Leben machen. Wenn aber die ADHS-Symptomatik kein ADHS ist, sondern eher traumabedingt, so wie in einigen Fällen, ist das natürlich schwierig, weil dann müsste man an das Trauma ran und nicht nur an die Symptomatiken.
Mm-hmm.
Also das Problem ist, dass ich häufig auch Kinder mit einer Bindungsstörung erlebe, die dann die ADHS-Diagnose bekommen, die mit Sicherheit auch dann ADHS haben, aber halt nicht nur. Und die Symptomatik kommt halt nicht daher. Also die Frage ist eher für mich, wenn man die Symptomatik hat, hat man da ein ADHS oder kommt die Symptomatik woanders her und es ist kein ADHS? Das ist ein bisschen tricky.
Was wäre denn, wenn du ein Kind mit ADHS hast und es eine Verhaltenstherapie macht, aber du siehst einfach keine Besserung? Woran könnte das dann noch hängen, dass diese Therapie dann nicht anschlägt?
Es kann ein Indiz dafür sein, dass die Eltern zu Hause nicht viel mitarbeiten, weil auch da ist es wichtig, dass die Eltern mitarbeiten und auch regelmäßige Elterngespräche beim Therapeuten machen. Es kann sein, dass sich die Lebenssituation nicht stabilisiert, weil Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene, ja Erwachsene nicht mehr so, aber Kinder und Jugendliche, vor allen Dingen kleinere Kinder, brauchen super viel klare Ansagen, Routinen, damit die halt einfach ihr ADHS-Symptomatiken gut verpacken können. Wenn es die nicht gibt, dann kann sich das auch nicht verbessern, egal wie toll ich eine Verhaltenstherapie mache. Das heißt, dann kann es immer noch sein, wenn die Verhaltenstherapie nicht funktioniert, entweder liegt es an der Beziehung zum Therapeuten oder zur Therapeutin, oder es ist nicht der richtige Zeitpunkt, oder es muss an anderen Schrauben was gedreht werden. Und es gibt eine Familie zum Beispiel, da hat der Junge definitiv ein Bindungstrauma, 1000-prozentig. Und der hat zum Beispiel auch ein ADHS diagnostiziert bekommen, weil er einfach die Symptomatiken hatte. Der hat sich im Unterricht ständig umgedreht. Der hat immer geguckt, wo quasi eine Gefahr herkommt. Also der hat massive Gewalt erlebt. Er hat mitbekommen, wie seine Mutter massiv verprügelt worden ist von verschiedenen Partnern und von einigen Partnern, Ex-Partnern, hat er halt auch Gewalt abbekommen. Und der hatte meiner Meinung nach auch vielleicht auch ein ADHS daraus entwickelt. Wir haben ja eben auch gehört, psychosoziale Prognose ist wichtig, aber vor allen Dingen hatte der ein Trauma. So, und vielleicht sogar, je nachdem, wie früh das angefangen hat, ein Bindungstrauma. Aber das maße ich mir nicht an, das kann ich nicht sagen. Nur, natürlich hatte er immer das Gefühl, er muss sich in Sicherheit wiegen. Und da musste ich dann auch mit der Lehrerin sprechen und habe gesagt, okay, weil sie sagte, der ist hier nicht zu halten, der ist nicht schulfähig, beschulbar, der geht manchmal auf Lehrer los, der hatte den Schulsozialarbeiter angegriffen. Und da musste ich auch ganz ehrlich, da war ich auch echt ein bisschen sickig, nämlich gesagt, Sie kennen die Geschichte diesen Jungen. Wieso fasst ein Schulsozialarbeiter dieses Kind an? Der Schulsozialarbeiter hat den angefasst in einer Situation, wo der halt eh schon aufbrausend war, ja, und dann hat er um sich geschlagen. Ja, ganz ehrlich, Bro, keine Ahnung. Also schade, dass er dein Gesicht nicht getroffen hat, weil wie inkompetent kann man denn sein? Ein hochgradig traumatisiertes Kind und du weißt das auch noch, körperlich anzufassen in so einer Ausnahmesituation. Und der saß halt ganz vorne, weil natürlich sitzen die super auffälligen Kinder vorne. Ja, nur dumm, wenn er immer Angst hat, was hinter ihm ist.
Oh, wow.
Also habe ich gesagt, bitte setzen Sie Fritzchen nach hinten. Nein, das geht auf gar keinen Fall. Doch, bitte. Ich komme auch gerne hospitieren, setzen Sie den nach hinten, dann guckt er nicht mehr nach hinten. Ja, hat auch funktioniert. Die Lehrer und auch der Schulsozialarbeiter wurden dann gebrieft, was die machen können, wenn der halt so einen Ausraster kriegt. Fritzchen wurde gebrieft, was er machen kann, wenn er merkt, er wird unruhig. Und das hat funktioniert. Fritzchen hat einen Schulabschluss hingekriegt, also er war dann schon beschulbar. Aber die Umstände waren nicht richtig.
Das heißt, es kann sein, dass die Symptome von ADHS auftreten, aber ADHS nicht die Ursache ist, sondern dahinter ganz andere Störungsbilder oder Traumata oder so liegen. Und dann springt natürlich eine normale, in Anführungszeichen, Verhaltenstherapie, die nur auf ADHS gemünzt ist, nicht an.
Richtig, das will ich damit sagen. Natürlich hat er auch diese Hyperaktivität, diese innere Unruhe, dieses Nicht-Konzentrieren. Aber er konnte sich nicht konzentrieren, weil er Panik hatte, was mit der Mama passiert, wenn er in der Schule ist. Und das ist halt so schwierig. Wir sehen halt, dass die Kinder sich nicht konzentrieren können, aber wir wissen ja manchmal auch nicht, was in deren Köpfen losgeht. Und natürlich hatte er bei jeglichen Fragebögen vollen Ausschlag. Und die Medikamente haben ihm auch bis zu einem gewissen Punkt geholfen, weil, wie wir ja schon gesagt haben, oder ne, du eben auch gesagt hast, in der Uni wird das auch oft genommen oder in Abi, weil die halt leistungsfähiger sind. Und das war bei ihm natürlich auch so. Seine Hyperaktivität wurde ein bisschen gesenkt und er war fokussierter. Nichtsdestotrotz hat dem Jungen das nicht das Leid genommen, Angst zu haben, nach Hause zu gehen. Da konnte sich tatsächlich nur was ändern, als klar war, okay, ne, mit Unterstützung, die Mutter muss einfach längere Zeit alleine bleiben und der Junge muss einen sicheren Hafen haben. Dann hat sich einiges verbessert.
Es gibt ja mit Sicherheit sau viele Fälle, in denen mehrere Syndrome, Traumata mit reinspielen, was total schwierig ist aufzudröseln und zu diagnostizieren, so wie hier jetzt. Das bedeutet ja, dass das soziale Umfeld extrem aufmerksam sein muss, damit da jemand Professionelles draufschaut und dieser Person dann geholfen werden kann und die Person an eine Therapie angebunden werden kann und dann geschaut werden kann, was ist denn das eigentliche Problem?
Absolut. Und das ist leider immer noch ein großes Thema, dass das aus meiner Sicht viele Einrichtungen nicht tun. Ich kann nicht verstehen, wie eine, weiß ich nicht, also ich habe eine 14-jährige Özlem gehabt, die dann erst die Diagnose ADS bekommen hat, wo ich so kämpfen musste bei den Eltern, dass sie die überhaupt diagnostizieren lassen, weil die Eltern der Meinung waren, sie wäre halt dumm und faul. Und keiner der Lehrer hat weder in der Grundschule noch in der weiterführenden Schule darauf reagiert. Erst als sie nicht mehr in die Schule gegangen ist und sich komplett verweigert hat und auch von Mobbing erzählt hat, wurde halt das System erst alarmiert. Und so kam ich halt auch erst in die Familie. Und ich kann nicht verstehen, ich bei einigen Kindern, auch in der Kita, selbst in der Kita von meinen Kindern, denke ich, alter Faller, ey. Und ich mache mir manchmal Gedanken über die Zukunft meiner Kinder. Also, und wir sind ja in einem Vorstädtchen, wie du eben schon gesagt hast. Da ist das häufig so, wo ich dann alleine, also das sehe ich von 10 Kilometer Entfernung, da rieche ich schon fast wie eine heiße Spur, dass da auf jeden Fall Bedarf ist. Aber die Kita-Erzieher sagen da meistens nichts zu.
Fachkräftemangel, Ausbildung, fehlende Ausbildung und...
Mangelnde Weiterbildung, Fachkräftemangel. Ne? Viele haben auch wirklich nicht die Ahnung davon.
Ja, dann hoffen wir mal, dass Sie jetzt mehr Ahnung haben, wenn Sie unseren Podcast hören. Das war das riesige Spektrum ADHS und ADS bei Kindern. Welches Thema aber auch immer präsenter wird, ist ADHS und ADS bei Erwachsenen. Seit ein paar Jahren wird viel darüber gesprochen, was natürlich nicht daran liegt, dass Erwachsene auf einmal ADHS bekommen, sondern dass erkannt wird, dass es kein reines Kindersyndrom ist.
Mhm. Absolut. Nämlich 60%. 60% der im Kinder- und Jugendalter diagnostizierten Erwachsenen haben es laut Statistik auch noch im Erwachsenenalter. Das ist ganz schön hoch.
Das heißt aber auch, dass es sich rauswachsen kann. Also es kann sein, dass Erwachsene als Kinder eine Diagnose bekommen haben und die dann nicht mit ins Erwachsenenalter bringen müssen.
Ja, was meine Theorie wieder verstärkt, dass es halt auch viel um die Umweltfaktoren geht. Wenn man daran arbeitet, dass sich dann die Symptomatik halt auch verändert. Es gibt halt auch ein paar spannende Studien dazu, dass dieses H bei dem ADS fast immer mit einem Trauma in Verbindung zu bringen ist. Sei es im Bauch der Mutter oder bei der Geburt oder bei Bindungstraumata oder was wir halt eben besprochen haben, ne, irgendwelche Schädigungen im Nervensystem oder so. Also da, das finde ich halt sehr spannend, dass es manche Studien dazu gibt und manche Verfechter dazu. Und meiner Erfahrung nach, wenn ich das ADHS höre, gucke ich immer auch in die Biografie von den Eltern und von dem Kind, ob es da eventuelle Traumata geben könnte. Und da geht es natürlich auch darum, das nehmen die natürlich auch mit ins Erwachsenenalter.
Als ich das Thema recherchiert habe, stand da total häufig, dass sich die Symptome im Erwachsenenalter verändern. Mhm. Also, dass sich das im Erwachsenenalter anders äußert. Wie äußert sich das denn?
Also das Auffälligste ist eigentlich, dass die Hyperaktivität zurückgeht und nicht mehr im Vordergrund steht. Es sind da aber auch drei Merkmale. Also da ist die Unaufmerksamkeit, die trotzdem vorhanden ist, die innere Unruhe und auch die Probleme in der Gefühlsregulation. Das bedeutet also bei, es ist unaufmerksam, naja, die Organisation im Alltag ist schwierig, die Arbeit fällt schwerer, man braucht längere Zeit für Aufgaben, sich zu konzentrieren ist total schwierig, Termine einzuhalten und zu koordinieren auch. Und bei der inneren Unruhe ist es dieses, die können sehr impulsiv sein, die reden viel, ununterbrochen, die fallen anderen oft ins Wort, weil sie in dem Moment nicht aushalten können, also ähnlich wie bei Kindern, was wir eben gehört haben, ne? Die haben dann einen Einfall, das müssen die dann allen mitgeben, die wechseln schnell den Job und kündigen einfach, ohne eine neue Stelle zu haben. Sie beenden voreilig Beziehungen, sei es in der Gartenarbeit Beziehungen oder aber auch zwischenmenschlich.
Du machst das jetzt einfach extra. Du machst das jetzt extra. Du wolltest es wieder irgendwie hier einbringen, diese scheiß Gartenarbeit. Also, das heißt, sie beenden auch voreilig Beziehungen, die nur auf Sex aus sind. Ja? Ich sag das jetzt hier. Sex, Sex, das ist ein ganz normales
du
Wort.
Du regst mich so ob. Echt? Du regst mich ob.
Boah, ey, du bist so prüde, ey.
Bin ich überhaupt nicht. Ich weiß nur, was sich gehört.
Ja, ist klar, ey.
Sagen wir, die beenden vorzeitig Beziehungen jeglicher Art, okay?
Okay.
So, das ist jetzt natürlich witzig, weil Probleme in der Gefühlsregulation ist, leicht reizbar, niedrige Frustrationstoleranz, bei Stress fällt es schwer, ihre Pflichten zu erfüllen und sie setzen sich Ziele, die sie nicht erreichen können. Erinnerst du dich an den Fall noch, den ich ganz am Anfang gesagt habe mit der Mutter mit den Zwillingen?
Mhm.
Lass uns das doch mal durchgehen. Die sagt zu mir, Frau Kutsch, ich habe auf jeden Fall... Ich bin nämlich auf jeden Fall unaufmerksam. Gerade Mutter, 8 Wochen alte Zwillinge. Sie ist nicht organisiert im Alltag. Ja, natürlich nicht. Wäre ein Wunder überhaupt. Sie kann schwer Termine einhalten. Ach, echt? Sie fehlt es schwer, längere Zeit sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Denn als meine Kinder 8 Wochen alt waren, habe ich manchmal vergessen zu essen. Also da war ich froh, wenn ich nicht vergessen habe, mich zu duschen. Haare waschen mal da ganz von abgesehen. Das ist einfach ein Ausnahmezustand. Dann können sehr impulsiv sein. Ja, frag mal meinen Mann, wie impulsiv ich da war. Und ich hatte nur ein Kind in dem Alter. Und dann dieses leicht reizbar sein und niedrige Frustrationstoleranz. Natürlich hat das in der Situation fast alles auf sie gepasst. Aber ganz ehrlich, ich habe auch eine ganz liebe Freundin versucht, der mal ins Wort zu fallen. Also das ist schon eine Leistung. Da musst du 10-mal Anlauf nehmen und dann musst du auch, wenn, da muss, manchmal habe ich das Gefühl, ich muss die mit einer Bratpfanne kaputt hauen, damit ich auch zu Wort komme. Aber deswegen hat die kein ADHS oder auch kein ADS.
Ich finde es vor allem bei den Symptomen bei Erwachsenen, also als ich mir das durchgelesen habe, ich habe mich da in so vielem wiedergesehen und ich habe auch tatsächlich vor ein paar Monaten mal so einen Online-Test gemacht, aber der hat auch tatsächlich gesagt, dass ich kein ADHS habe, also war quasi negativ, aber da sind ja auch so Sachen wie Sachen vor sich herschieben, nie mit etwas anfangen.
Aufschieberitis.
Genau, auf ja. Schieberitis. Man fängt mit etwas an und bringt es nicht zu Ende. Ich sehe auch auf Instagram total häufig diese Videos von Leuten, die ADHS haben, die sich dann zeigen, wie sie durch die Wohnung laufen. Also die haben dann eine Kaffeetasse in der Hand und laufen damit in die Küche, weil die die wegräumen wollen. Dann sehen die da aber irgendwelche Sachen, die die schon die ganze Zeit in die Abstellkammer räumen wollten. Dann lassen die die Tasse stehen, nehmen das Zeug für die Abstellkammer, laufen die in die Abstellkammer. Dann sehen die da aber, wollte ich ja auch schon die ganze Zeit machen, dann lassen die den Kram wieder stehen, greifen sie das andere und so spielt sich das dann so minutenlang ab. Die rennen dann durch die ganze Bude und fangen die ganze Zeit Sachen an, die sie gerade in dem Moment sehen. Und da habe ich gedacht, hör mal, das bin ich.
Das bin ich.
Das ist ja total logisch. Das trifft alles auf mich zu. Also ich bin auch schnell abgelenkt. Wenn ich auf Sachen keinen Bock habe, dann lasse ich mich schnell ablenken, wenn ich zum Beispiel die Wäsche nicht machen will oder so. Aber gleichzeitig habe ich auch den Hyperfokus, weil ich mich in Sachen reinhängen kann und dann stundenlang da drin versinken kann. Und dann redet man sich das so ein, was natürlich totaler Quatsch ist. Also ich bin einfach nur faul und undiszipliniert manchmal. Und ich habe kein ADHS, weil das bei mir nicht chronisch ist, sondern weil ich einfach manchmal faul bin und weil ich einfach keinen Bock auf Sachen habe. Und das ist auch ganz normal. Jeder hat mal auf irgendwas keinen Bock oder so. Das heißt aber nicht, dass ich die Symptomatik für ein Störungsbild habe. Und Sarah, was ich gelesen habe, ein Symptom für ADHS im Erwachsenenalter ist rücksichtsloses Fahren.
Ja.
Also ich sag mal so, wenn das eins der Hauptmerkmale wäre, ne, dann wärst du einer der größten ADHS-Betroffenen auf
Wie
der
bitte?
Erde.
Ne? Ich bin ein absolut rücksichtsvoller, netter und kontrollierter Fahrer.
Ja, klar.
Also ich weiß jetzt
Sollen wir mal deinen Mann anrufen, oder?
Also Zement mal, ja? Jetzt mal ohne Drama-Rama. Ganz Butter bei der Fische. Ich habe ein schusseliges Problem vielleicht, dass ich mal irgendwelche Ecken mitnehme, die ich nicht mitbekomme. Also mein Auto sieht ja eher aus wie eine Beulenfabrik irgendwie, anstatt von einem Auto. Aber ich bin kein rücksichtsloser Fahrer. Ich habe immer wichtige Fracht hinten drin.
Ja.
Mit Hund und Kind.
Okay, ist ja gut. Zurück zum Thema. Ich habe ein interessantes Interview dazu gelesen, also zu ADHS im Erwachsenenalter. Und zwar mit einer Psychologin, die meinte, dass es bei ADHS keine klare Grenze gibt, ab wie vielen Symptomen fängt es an oder hört es auf, sondern es geht um den Leidensdruck. Und wenn du mal keinen Bock auf etwas hast und dich mal etwas langweilt, dann heißt das nicht, dass du ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom hast. Wenn du es aber nicht kannst, also was wir auch eben hatten, wenn du da sitzt und du bist einfach nicht in der Lage dazu,
genau,
aufgrund eben deiner Störung,
genau,
dann ist das eine ganz andere Geschichte.
Und die ist halt sehr subjektiv und da ist es wieder das Problem. Weil so wie du es gerade beschrieben hast, habe ich halt auch einige Eltern, die dann auf einmal auf den Trichter kommen, ich habe das ja. Und ich denke dann vielleicht nicht, dass es so ist, aber kann mir ja nicht anmaßen, das dann zu sagen. Aber das schmälert halt aus meiner Sicht, und das hatten wir ja bei Angst letztens auch, den Leidensdruck von den Menschen, die es wirklich haben. Egal wie bei Kindern, dass das dann vielen diagnostiziert wird aus anderen Gründen, die das wirklich haben, die das nicht können. Erinnere dich an den Trichter. Die leiden darunter wie Bolle. Und das ist dann manchmal witzig, sich so ein Instagram-Video anzugucken, weil man sich da selber emotional von abheben kann. Da kann man ja denken, boah krass, ja, das ist ja heftig. Boah, das muss bestimmt heftig sein. Nee, es ist wirklich übel. Also die müssen, das kann ich gleich auch bei den Tipps auch nochmal sagen, was man machen kann, sich so hart, kleinschrittig organisieren, das ist so aufwendig mental, dass die wirklich platt alleine davon sind, normale Sachen zu organisieren. Je nachdem, es gibt ja auch, und das ist ja auch ein Spektrum, es gibt ja auch Hardcore-ADHSler und es gibt welche, wo man denkt, ja, könnte, müsste aber nicht, ist so gerade an der Grenze. Und man muss den Körper, und das ist bei den Kindern auch nochmal wichtig, und dem Geist auch noch die mentale Möglichkeit geben zu reifen. Das ist bei den Erwachsenen ja dann nicht mehr.
Es ist wahrscheinlich auch total wichtig bei ADHS und ADS, dass das soziale Umfeld Bescheid weiß, weil eben mit dem Störungsbild ganz viele Eigenarten kommen und ja, die Kinder und Erwachsenen dann ja Sachen machen, die ja erstmal irritierend wirken können, wenn man eben nicht Bescheid weiß und ja, dass man das halt eben auch trennen kann. Also dass man eben weiß, okay, der oder diejenige macht das jetzt nicht extra, die fällt mir jetzt nicht ins Wort, weil sie unhöflich ist, sondern weil sie das eben einfach gerade nicht kann. Die hat ADHS und dann ist das okay, dann kann ich das einordnen. Das stelle ich mir auch total schrecklich vor, weil es gibt ja wahrscheinlich tausende Leute, die ADHS haben, wo es nicht diagnostiziert ist. Und die müssen sich ja die ganze Zeit denken, mein Gott, wieso kann ich das nicht? Wieso komme ich nicht klar? Wieso bin ich nicht so wie die anderen? Wieso bin ich immer so impulsiv und wieso muss ich dem immer so nachgeben? Und ja, das stelle ich mir total schlimm vor. Und wenn man das eben weiß, dann kann man das A selbst besser einordnen und kann dann auch direkt sagen, hey Leute, nur dass ihr Bescheid wisst, ich habe ADHS. Sorry, wenn ich XYZ mache, das ist nicht persönlich gemeint, das mache ich nicht extra. Ich versuche so ein bisschen damit zurechtzukommen und dass eben auch das Umfeld Verständnis zeigt und das dann auch von der Person trennen können. Also wie bei den Kindern, das hatten wir auch schon auch häufig gesagt, dass man eben sagt, das ist gerade mein ADHS, was das macht.
Ja, also das sehe ich absolut genauso. Vor allen Dingen, weil Beratung und Unterstützung oft super schwierig für Erwachsene mit dieser Diagnose ist. Weil es wird halt immer noch in der Gesellschaft als eine Kinderkrankheit angesehen. Und es gibt hier und da Selbsthilfegruppen und es kommen auch immer mehr Leute, die sich darauf spezialisieren, aber es ist wirklich immer noch schwierig. Und es wird ja auch manchmal so, ja, so lustig gesagt, ne? Also ich habe ja auch Kollegen, die sagen, ja, das ist hier gerade mein ADHS, sorry. So, und dann, ja, dann ist das ja okay. So, ne, hahaha, ja, haha. Ja, es ist halt leider im Mainstream-Gebrauch anders. Also ich habe ja auch ein bisschen Aufschieberitis. Ich brauche einen Abgabedatumsdruck. Das ist schon besser geworden im Laufe der Jahre, weil es mich einfach tierisch abfuckt, dann immer so im mega, mega Stress zu sein. Aber bei ganz schlimmen Sachen, auf die ich gar keinen Bock hatte, wie zum Beispiel für das Gericht eine Stellungnahme, boah. Also ich glaube, ich habe selten so gerne die Fußnägel meiner Hunde geschnitten wie zu dem Zeitpunkt. Oh, ätzend, ey. Das war wirklich, ich habe sogar die Hinternhaare von denen weggeschnitten.
Ich find's geil, dass deine Hunde keine Krallen haben, sondern Fußnägel.
Stimmt.
Das lässt tief blicken. Deine kleinen Zwergpudel mit ihren Fußnägeln. Ja.
Also ich bin überzeugt davon, dass unsere Oberzicke Malu definitiv Fußnägel hat.
Ja, mit Sicherheit. Die feilt die sich wahrscheinlich
nachts
selbst.
Stimmt, du hast recht. Voll Vermenschlichung. Die Hinternhaare und Fußnägel meiner Hunde geschnitten, ja. So schlimm war es.
Was ich aber richtig cool finde, ist, dass sich total viele, vor allem Erwachsene, diesen Begriff, diesen negativ konnotierten Begriff ADHS jetzt zurücknehmen und sagen, hey, ADHS ist meine Superpower.
Ja, voll.
Also, dass sie quasi sich das Störungsbild nehmen und versuchen, daraus was Positives zu machen. Wie zum Beispiel diesen Hyperfokus, dass sie das halt eben nutzen, um kreativ zu sein. Und das sagt man ja auch total häufig, dass Leute, die ADHS haben, total kreativ sind und total innovative Ideen haben und dass das auch super häufig Unternehmerinnen und Unternehmer sind,
ja,
weil
genau.
Sie eben eine Idee haben und die dann umsetzen müssen und sich dann da reinhängen und sie es nicht loslässt und da halt eben sagen, da hat mir mein ADHS bei geholfen und eben einen Weg gefunden haben, dieses negativ konnotierte Störungsbild mit Aufmerksamkeit, Defizit und kibbelig und unkonzentriert, dass die das umwandeln in Produktivität und daraus was machen, von dem sie was haben. Das finde ich so cool.
Ja, auf jeden Fall. Und den Trend, den kann ich nur total unterstützen, weil das kann man mit so vielen anderen psychischen Erkrankungen halt einfach aufmachen. Also, wie gesagt, wenn das im Kindesalter entdeckt worden ist und die gut begleitet worden sind und eben nicht diese Schamspirale machen mussten von Selbstzweifeln, Schulabbrüche, Probleme im Elternhaus und mangelndes Selbstwert, dann kann das wirklich wie du schon gesagt hast, erfolgreiche Unternehmer sein und Unternehmerinnen, die super häufig kreativ sind und die ein ganz starkes Gerechtigkeitsempfinden haben. Das zeichnet die auch oft aus.
Ah.
Und die sich nicht scheuen, körperliche Arbeit oder so zu tätigen. Also, ne, wirklich auch oft so viel Leistung auch im körperlichen Arbeiten haben, weil die einfach natürlich viel mehr Energie durch ihre Hyperaktivität haben als so ein Normalo. Die haben halt auch einen starken Zugang zu ihren Gefühlen. Viele ADHSler werden auch als hochsensibel gesehen. Und wenn die das schaffen, im Kindesalter schon da einen Zugang zu bekommen und auch andere Leute davon teilhaben zu lassen, das ist wirklich schön.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist wirklich eine Gabe, ja. Ich finde es auch schöner, wenn man das nicht so defizitär betrachtet, aber im Kindes- und Jugendalter sind leider die Strukturen so eng und so aufdrückend durch Schule und den ganzen Vorstellungen, die man halt in der Gesellschaft da noch entsprechen muss. Man muss halt dann funktionieren. Das ist im Erwachsenenalter natürlich viel freier. Da kann man sich viel besser ausleben.
Ich habe auch ein Interview mit einer jungen ADHSlerin gesehen, die ein eigenes Business gegründet hat, ein sehr erfolgreiches Business. Und die hat dann auch erzählt, dass sie auch erstmal für sich ihre eigenen Wege finden musste, wie sie jetzt quasi in dieser Chefrolle umgeht. Und ich glaube, das ist auch ganz normal, dass man einfach für sich selbst herausfinden muss, was liegt mir denn und was liegt mir nicht und welche Aufgaben kann ich auch abgeben? Weil sie hat dann zum Beispiel erzählt, dass sie am Anfang natürlich erstmal alles machen wollte als Chefin und ihr dann irgendwann aufgefallen ist, die zum Beispiel Dienstpläne schreiben oder sowas. Das ist eine Katastrophe. Da hat sie keinen Bock drauf. Das ist fürs Team eine Katastrophe. Und das gibt sie dann lieber an Leute ab, die da Bock drauf haben, die gut sind im Organisieren, im Planen und die da auch Lust drauf haben. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Part, für sich selbst eben den Weg zu finden, wie komme ich am besten zurecht. Ich muss nicht alles übernehmen, ich muss bei Gott auch nicht alles können, das ist ja auch ganz normal. Und dass man da eben auf sich und seinen Körper hört, was eben am besten passt.
Das ist ja immer so. Also ich bin ja auch in einer Firma mit mehreren Menschen, wir haben alle unsere Aufgaben. Weil wir in allem, unabhängig ob wir jetzt verdeckte Diagnosen haben oder nicht, etwas gut können und andere Sachen halt nicht so gut können. Und da ist es auch ein Teil von Stärke, zu sagen, wenn eine Aufgabe zu vergeben ist und ich sage zu meinen Männern, und hier, wie sieht's aus? Und die sagen dann, nee, also ehrlich gesagt, nee, kannst du das bitte machen, weil du kannst das besser. Oder in IT, keiner versucht mir mal irgendwie irgendwas mit IT zu geben, weil die wissen, ja, da machen wir es lieber selbst. Das ist okay und ich finde das auch sexy, ehrlich gesagt. Dass man Sachen bewusst, selbstbewusst abgeben kann und zu sagen kann, ey, da bin ich nicht gut für, aber für andere Sachen halt schon, unabhängig, ob man eine Diagnose hat oder eben nicht.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn wir über das ADHS im Erwachsenenalter sprechen, ist es da auf jeden Fall bei der Diagnostik wichtig, andere psychische Erkrankungen mit ähnlichen Symptomatiken auszuschließen. Bei den Kindern haben wir ja eben schon gehört, das können auch so Traumafolgestörungen sein oder so oder FAS, das ist dieses fetale Alkoholsyndrom. Wenn man sich das genauer anguckt, die Sachen, dann sind die sehr gut voneinander zu differenzieren. Meine Erfahrung hat aber gesagt, dass die auffälligsten Sachen halt eben nicht voneinander zu differenzieren sind und es deswegen oft so Verschwimmungen gibt und viele in diesem Pool landen. Und bei Erwachsenen ist es so, das habe ich jetzt persönlich selber noch nicht erlebt, aber so habe ich es in meinen Unterlagen gefunden, dass Borderline und oder bipolare Störungen manchmal auch zu diesen Symptomen führen können. Und dann habe ich mir Gedanken darum gemacht, weil ich diese Störungsbilder ja kenne und das kann ich mir schon gut vorstellen, wenn diese Impulsivität da drin ist und dieses Desorganisierte, da kenne ich auch ein paar meiner Bodies, die das auch aufzeigen.
Und für alle, die keine Ahnung haben, was eine bipolare Störung oder Borderline beinhaltet, so wie Moor, darüber reden wir dann nochmal in einer gesonderten Folge.
Aber das sagt dir ja was, oder? Borderline ist ja auch ein gängiger.
Ja, also ja klar, ich kenne die Begriffe, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ja klar, diese Symptomatik bei Borderline trifft auch voll auf ADHS zu.
Okay. Also die Reizbarkeit und emotionale Instabilität.
Seht es als Teaser an, Leute, denn da kommt auf jeden Fall kommen dazu noch Folgen.
Ja, auf jeden Fall. Die häufigen zusätzlichen Begleiterscheinungen und Begleiterkrankungen von ADHS sind Depression, selbsterklärend eigentlich, wenn ich ständig das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug und ich kriege nichts auf die Kette und von klein an so ein innerer Piekser in mir ist, der mir sagt, ich bin nicht gut genug. Alkohol- und Drogenmissbrauch, eventuell halt dieser Selbsttherapieversuch, Tickstörungen, weil man versucht, etwas zu kontrollieren. Ja, und halt geringes Selbstwert und geringes Selbstbewusstsein. Das sind oft so Begleiterscheinungen, die halt daraus resultieren, dass man halt über Jahre hinweg so einen hohen Leidensdruck hat und versucht, irgendwie eine Erklärung dafür zu finden.
Das stelle ich mir so schlimm vor, wenn es nicht diagnostiziert ist. Also du denkst ja wirklich die ganze Zeit, was ist los mit mir? Für andere ist das so leicht. Das ist ja bei ganz vielen Belastungen so, aber ich kann mich damit hier besonders identifizieren, weil, und das war ja bei Angst auch so, viele Menschen haben diese Symptome im Ansatz. Und deswegen kann man das so ein bisschen nachvollziehen. Wenn man sich dann vorstellt, man hat es eben andauernd und dann zweifelt man ja an allem, man zweifelt an seinem Können, man zweifelt an seiner Intelligenz, an seiner Kompetenz und es gibt ja fast nichts Schlimmeres, als so krasse Selbstzweifel immer zu haben.
Auf jeden Fall, vor allen Dingen Intelligenz. Also, das sagen ja viele Kinder oder Erwachsene, ich bin halt zu dumm dafür. Nee, dein Gehirn ist einfach nicht so programmiert. Es hat nichts mit dumm zu tun, aber das macht ja auch die Gesellschaft. Bei ADS, boah, guck mal, wie langsam die ist. Das musste ja schneller. Wie dumm ist die bitte? Wie dumm ist der bitte? Der hat jetzt gerade die dritte Frage gestellt und dann sagt er immer, das weiß ich nicht. Ja, ja, mach mal langsam. Du musst nicht wir, die müssen sich uns anpassen, sondern wir müssen uns eigentlich denen anpassen. Und das haben halt noch nicht viele verstanden. Und die Gesellschaft ist halt erbarmungslos. Und wenn wir denen so eine Anleitung geben könnten, wäre das schon schön. Und so ein, ja, so ein Selbstverständnis einfach, ne? Bei den Diagnostikkriterien, also wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ich habe es auf jeden Fall und bin nicht so wie Mimi, die einfach eine Ausrede haben will, dann ist es super wichtig, dass ihr wisst, dass es so ähnlich wie bei den Kindern ist. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr für euch klar habt oder auch mit euren Eltern oder Geschwistern oder Verwandten sprecht, dass ihr die Auffälligkeiten auch schon im Kindesalter hattet. Es kann nicht einfach erst im Erwachsenenalter entstehen. Dann müsst ihr mindestens 6 Anzeichen von Unaufmerksamkeit oder Hyperaktivität oder Impulsivität vorweisen und halt im mehr als in einem Lebensbereich diese Probleme haben.
Wenn ich also einfach einen super langweiligen Job habe, wo ich nichts hinbekomme, mich alles nervt und deswegen da
Ja.
total unmotiviert bin und mich nicht konzentrieren kann und mich alles ablenkt, zu Hause aber alles easy hinbekomme, dann liegt es vielleicht an dem Job und nicht daran, dass ich ADHS habe.
Genau. Und wenn ich halt in so einer Ausnahmesituation bin wie die Mutter, dann vielleicht zu gucken, okay, ist das schon länger als so und so viele Monate? Ich meine, gut, meine Große ist jetzt ein paar Jahre. Ich würde die Symptome jetzt schon mir länger zuschreiben als Mama, aber nichtsdestotrotz gibt es, bin ich in anderen Sachen super hyper organisiert. Und das muss halt das Sozial- wie das Berufsleben stark beeinträchtigen, wie du eben schon gesagt hast, ne? Dass Leute sich abwenden, weil die mit der Symptomatik nicht so recht kommen oder ständig Hoppings im Berufsleben ist halt auch, da sollte man sich vielleicht Gedanken machen. Das sind so die Kriterien, wo man guckt, dann auch zu einem Psychiater geht und der macht mit einem E, geht einem die ganze Biografie durch und guckt, was es da sonst noch für Möglichkeiten geben könnte, um halt die anderen Sachen, die ich eben schon genannt habe, auch ausschließen zu können.
Was hast du denn für Tipps für Erwachsene, die ADHS haben? Wie können die am besten mit ihren Symptomen zurechtkommen?
Also es gibt ein paar praktische Sachen, die ich empfehlen kann, wie den Tag genau minutiös zu planen, Erinnerungslisten zu erstellen und sich nicht, definitiv nicht zu viel vornehmen. Da kriegt man irgendwann ein gutes Gefühl für, glaube ich, ob man das jetzt noch dazu schafft oder nicht. Ich würde erstmal tief stapeln, um halt den Frust nicht so groß werden zu lassen. Dann jegliche Aufgaben in kleinere Schritte aufteilen, damit man halt eben nichts vergisst, so wie du das gerade eben beschrieben hast, ist ja genau der Punkt. Also du hast dann, willst den Müll rausbringen, dann siehst du etwas, du hast einen anderen Reiz, dann bist du bei dem anderen Reiz. Das heißt, minutiös, kleinschrittig aufschreiben, was dazu gehört. Und das ist ja eben das Nervenaufreibende daran und das mental Anstrengende, ne? Dann an wichtigen Stellen Erinnerungshilfen platzieren, wie zum Beispiel Haustür, Kühlschrank und Auto. Wichtige Termine in die Handy-App einspeichern oder in halt ein Notizbuch, das man immer bei sich führt. Und Routinen einführen. Routinen ist das A und O, wo man da seinen Kopf halt damit trainieren kann. Weil irgendwie hat man dann auch manchmal das Gefühl, habe ich das jetzt gemacht? Und dann kommt so ein komisches Gefühl, weil man die Routine dann nicht gemacht hat. Und das erinnert einen quasi dann daran. Also sich darum disziplinieren, den Schlüssel und die Brieftasche immer an den gleichen Ort zu legen zum Beispiel.
Boah, ich verleg andauernd mein Handy. Wirklich. Also ich bin... Das ist wirklich schlimm bei mir.
Ja, weil du mit dem Kopf halt dann woanders bist, ne?
Ja. Ja, das also, und komischerweise finde ich es meistens auf dem Klo wieder. Also egal, wo ich bin. Ich war letztens bei einer Freundin, habe ich mein Handy gesucht, war es einfach auf dem Klo. Ja, ist so.
Ja, na wenigstens fällt es dir nicht rein, so wie mir früher immer.
Stimmt.
Wie viele Handys ich einfach früher im Klo versenkt habe, als es noch keine Smartphones gab und die so klein hinten in die Tasche gepackt haben. Boah, ich habe mich jedes Mal dafür gehasst und jedes Mal habe ich mir geschworen, diesmal nicht. Mama und Papa wollten daraus so eine erzieherische Maßnahme machen, hat einfach null gefluchtet. Da musste jetzt Monate warten. Ja, toll, als hätte ich das extra gemacht. Ja, aber das sind so Sachen, die halt, also wirklich praktische Tipps. Dafür ist halt auch eine Verhaltenstherapie wirklich Gold wert, weil die genauso etwas mit einem minutiös und passgenau erarbeitet. Da geht es halt nicht darum, woher hast du das und ist das eher ein Trauma und wie kann man das, sondern geht es wirklich für, ich habe das und das Problem und ich brauche die und die Alltagshilfe. Verhaltenstherapie einfach.
Und was würdest du Eltern mit auf den Weg geben, deren Kinder betroffen sind?
Also für Eltern im Umgang mit dem ADHS oder ADS würde ich auf jeden Fall wieder die Routinen als erster Stelle sehen. Also etabliert Routinen, wie auch bei den Erwachsenen gerade. Es ist auch super wichtig, dass auf starke Anspannung hin Raum für Entspannung sein kann. Also wenn die Kinder einfach hoch angespannt sind, weil viele Leute waren, viele, viele Reize waren, dann muss den Eltern klar sein, dass die danach einfach Entspannung brauchen. Und das kann auch manchmal Entladung sein, je nach Kind und Typ. Meine Tochter würde eher Entladung machen. Andere Kinder würden eher dann in die Entspannung gehen. Das heißt, nach Hause kommen und klar haben, es kann sein, dass es hier gerade richtig eskaliert und das falsch geschnittene Butterbrot kann auch bei einem 10-Jährigen dann vielleicht noch eine handfeste Krise auslösen und ein Entladen oder maximales Minimieren von Reizen, ins Zimmer gehen lassen, in Ruhe lassen, nicht zulabern. Sowas kann auch Teil einer Verhaltenstherapie zum Beispiel sein. Das können Ziele sein, die man da erarbeiten kann, dass das Kind oder der Jugendliche das von sich aus merkt und dann einfordert. Was ein ständig unterschätztes Ding ist, ist Loben. Loben, loben, loben. ADHS-Kinder, ADS-Kinder müssen für jeden Scheiß gelobt werden, weil die so viel Ablehnung erfahren und so viel, ja, Selbstwert-Problematiken erleben, dass sie ja ständig das Gefühl haben, entweder von anderen Mitmenschen, von Gleichaltrigen, von Lehrern oder auch zu Hause ist man natürlich auch genervt, wenn man ständig so einen Zappelphilipp neben sich sitzen hat. So dass die das, was die halt wirklich gut machen, wirklich übertrieben loben sollen. Dann auch jedem Kind realistische individuelle Ziele setzen. Schafft Fritzchen das mit dem Zimmer? Ist das wirklich so? Da braucht er dann auch Unterstützung. Sollte man nicht eher sagen, hey Fritzchen, fang mal mit dem Schreibtisch an. Oder mit der Federmappe, anstatt mit dem ganzen Schulranzen. Um Erfolgserlebnisse für Fritzchen etablieren zu können oder für Özlem. Klare Regeln aufsetzen, die müssen genau wissen, wo sie dran sind und immer klar bei Regelbruch konsequentes Verhalten zeigen. Das ist etwas, das weiß ich, das ist ein anwährendes Thema bei vielen Eltern, konsequentes Verhalten, vor allen Dingen, wenn man selber müde und erschöpft ist. Aber gerade ADHS-Kinder und ADS-Kinder, denen gibt das einfach Sicherheit, so einen Rahmen zu haben, wo die wissen, in dem können die sich bewegen. Und die sind auch manchmal ganz schlau und gewitzt darin, weil die sind ja eben nicht dumm, das so für sich so ein bisschen auszuprobieren. Na, wie oft muss ich der kleinen Schwester denn auf den Kopf schlagen, bevor Mama ausrastet? Weil der ist, hat diese Hyperanspannung und der muss sich irgendwie entladen und dann sind natürlich kleine Geschwister oder Mamas und Papas oder Tiere oder was auch immer natürlich gerne gesehen als Punchingbälle. Und da sind einfach klare Regeln und auch Alternative. Hier hast du einen Boxsack. Okay, ich gehe mit dir raus. Komm, wir machen das und das. Natürlich super wichtig. Klare Ansagen und immer eins nach dem anderen. Wenn ich Fritzchen sage, Fritzchen, kannst du bitte mit dem Hund gehen und danach den Müll rausbringen? Kann ich dir jetzt schon Brief und Siegel geben? Macht Fritzchen das nicht. Und dann kommt wieder die Sache, ja, aber ganz ehrlich, Frau Kutsch, der ist 10. Der ist doch nicht blöd. Nee, eben nicht. Aber hat halt ADHS, hat halt einen falsch eingebauten Filter im Kopf. Viel Bewegung draußen ist auch super unterschätzt und super, super wichtig. Nach der Schule, nach den Hausaufgaben, nach dem immer still sitzen, nach dem ständigen Druck, nach den ständigen Regeln. Die Kinder müssen auch Kinder sein. Viel Bewegung draußen und witzig ist auch, dass es laut Studien ein höheres Konzentrationsvermögen gibt, wenn man quasi die ADHSler sich mal richtig austoben lässt. Dann die Reize halt minimieren, ne? Also mit Kopfhörern zum Beispiel, das hatte ich ja irgendwann auch schon mal gesagt. Oder halt auch ein reizarmes Zimmer. Dieses ständige Überladen von Kinderzimmern ist eine Katastrophe für ADHSler oder für ADSler. Oder natürlich Handy, Tablet, Fernsehen. Also tatsächlich ist auch so, dass zum Leidwesen vieler Eltern es ganz klare Medien Zeiten gibt, auch bei älteren Kindern schon, ne? Weil diese Balla-Balla, Gaga-Gaga-Sachen, die machen einfach nur Drama-Rama. Und da rede ich jetzt nicht nur von Ballerspielen, sondern auch von ganz normalen Handyspielen, die einfach für das Gehirn in dem Moment zu Überreizungen führt. Dann halt immer wichtig, kann ich immer nur wiederholen, informiert euch über das, was ihr habt oder was eure Kinder haben. Holt euch externe Hilfe. Erklärt es den Kindern. Es gibt so tolle Bücher. Können wir euch auch gerne auch nochmal aufschreiben und erklärt es auch den Geschwistern, weil die leiden ja auch darunter. Super wichtig. Dass die einfach auch wissen, was ist denn jetzt mit Fritzchen oder was ist denn jetzt mit Özlem und warum sind die denn so komisch? Zieht die Kita mit ein, zieht die Schule mit ein. Das ist kein schambehaftetes Thema, ganz im Gegenteil. Es kann nur ein Benefit sein, wenn die auch eine Anleitung bekommen, wie die individuell mit euren Kindern arbeiten sollen. Dann halt schwere Decken, schwere Westen zum Fokussieren und sich fühlen können. Ja. Und einer der größten Tipps kann ich bitte noch geben, das hatte ich aber auch schon gesagt, wenn ihr wirklich den Verdacht habt, dann einmal mehr testen als einmal zu wenig. Und bitte, wenn es möglich ist, noch vor der Schulzeit testen, weil dann einfach der Druck sich so erhöht und der Selbstwert von den Kindern, weil die das einfach schon gut für sich reflektieren können, in den Keller geht, wenn die mitbekommen, dass sie das im Gegensatz zu ihren Mitschülern nicht hinkriegen. Und die werden halt super schnell schulmüde. Das wieder rauszukriegen, ist halt echt schwierig. Und ja, bevor ihr Medikamente gebt, ich kann verstehen, dass da jeder sehr kritisch ist, kann man gerne überprüfen, ne, homöopathisch nachgucken, Hormonhaushalt überprüfen, Schilddrüse überprüfen, Mikronährstoffe überprüfen. Das finde ich immer total wichtig, dass man da nicht sagt, ach ja, ich kenne auch tatsächlich Eltern, das finde ich so krass, die dosieren das Medikament ihrer Kinder selbst.
Was? Ach, krass.
Oh, ja, der hat dann da eine Schulfeier, die ging ein bisschen länger, da habe ich dem einfach 10 Milligramm mehr gegeben. What? Wie? Okay, ja, ich habe der, also nachmittags war die immer noch so aufgedreht, da habe ich der noch 10 Milligramm mehr gegeben. Was? Okay, war das bitte mit irgendjemandem abgesprochen?
Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so ein Ding ist.
Ja, also bitte dosiert nicht die Medikamente selber. Sprecht das bitte alles mit den Psychiatern und Psychiaterinnen ab.
Ich glaube, bei dem Thema ADHS und ADS ist es einfach super wichtig, Geduld zu haben und sich auch die Zeit zu nehmen, wie wir eben schon gesagt haben, eigene Wege zu finden. Also das, was für dich und was für dein Kind funktioniert, zu finden. Es gibt da keinen Blueprint, es gibt nicht den Weg X, sondern man muss sich einfach mit sich oder mit seinem Kind auseinandersetzen und seinen Weg finden. Und man braucht da ganz viel Geduld und Akzeptanz für die Betroffenen.
Auf jeden Fall, ja. Ja. Und wenn ihr ein anderes Bauchgefühl habt, wenn ihr das Gefühl habt, da ist noch mehr hinter, dann geht auch gerne zu einem anderen Arzt. Der holt euch zweite Meinungen ein. Versucht mehrgleisig zu fahren. Das finde ich, glaube ich, einfach wichtig. Ja. Und glaubt euren Kindern. Wenn die sagen, die können das nicht, ist das in der Regel auch richtig so.
So viel zu ADHS und ADS bei Kindern und Erwachsenen. Ich habe sehr viel gelernt und ich weiß endlich, was das bedeutet und was die Unterschiede sind. Ich hoffe, ihr konntet auch etwas aus dieser Folge mitnehmen und damit wir nicht auf so einer bedrückenden Note enden, haben wir natürlich wie immer unsere kleine Rubrik "Ich sehe was, was du nicht siehst", in der Sarah lustige Geschichten und Anekdoten aus ihrem Sozialarbeiterleben mitbringt. Und ich hoffe, du hast eine Geschichte dabei.
Das habe ich und die hat auch nichts mit ADHS oder ADS zu tun. Weißt du, dass ich das Gefühl habe, ich habe noch nicht mal einen Bruchteil von dem erzählt, was irgendwie wichtig ist. Vielleicht müssen wir das irgendwie noch mal anders aufgreifen, irgendwann noch mal, wenn da kann man noch so krass in die Tiefe gehen. Mir fallen gerade noch so viele Sachen ein, aber es wird dir voll den Rahmen sprengen. Und die meisten, ja. Aber genau, ich hab was mitgebracht und eine kleine Story, einer meiner Lieblingsstories eigentlich. Oh. Also, es geht um zwei Mädels, 15 und 13, aus einem ganz normalen Elternhaus. Die sind jetzt nicht irgendwie aus einem Unterschicht-Elternhaus, aber das sind jetzt auch keine Rich Kids gewesen. Ganz normal. Und die waren sehr, sehr eng und unzertrennlich. Und die habe ich halt beide bekommen. Und das war eigentlich echt witzig, weil die eine super süße Dynamik miteinander hatten. Und nun hatte die Jüngere einen Freund. Und dann habe ich, dann habe ich versucht, mit denen Aufklärung zu betreiben. Und die so, boah, Frau Kurtsch, ernsthaft, wir sind keine Babys mehr. Wir wissen das, ja, aber Verhütung und so. Boah, Frau Kurtsch, das ist so peinlich, einfach nein. Und dann sind die so, halt, stopp, ich möchte das nicht. Und dann, ja, okay, ich sag ja nichts dazu. Ich spule vor, halbes Jahr später. Die Jüngere sagt, boah, irgendwie ist mir immer so übel und so.
Oh
Ich denke,
nein.
Özlem, du bist jetzt aber nicht schwanger oder so? Nee, das kann nicht sein. Ich so, Özlem, die Pille, hast du die genommen? Ja, sicher, ich hab die immer genommen, aber die Blister waren halt so schnell leer, sagt die Ältere. Ja gut, das ist natürlich auch richtig blöd, dass man so oft dann neue Blister holt und wir kriegen schon fast keine mehr. Ich so, hä? Wieso? Und dann habe ich gesagt, ich so, okay, als erstes, wir machen jetzt mal einen Schwangerschaftstest, was soll ich sagen? Positiv.
Oh
Und ich sage, wie kann das
nein.
sein? Seid ihr einer von den 0,01%, die halt Tropikinder kriegen? So? Du weißt, was eine Tropik, das weißt du schon, oder?
Ja, also Kinder, die halt trotz Pille gezeugt werden, sozusagen.
Ah, okay. Ja, bei dir weiß man ja nie bei deinen komischen Sachen, die du
Doch,
kennst
das
oder
kenne
nicht kennst.
ich.
Dann habe ich mir den, und dann waren die richtig sickig auf mich. Ich so, zeigt mir bitte eure Blister. Boah, du glaubst auch, wir sind tot, du glaubst uns nicht. Boah, Miriam.
Oh nein, ich will es
Die
gar
waren
nicht
wirklich.
hören.
Die haben jeden zweiten Tag eine Pille genommen.
Oh
Die haben sich einen Blister
nein.
geteilt. Ja, die haben sich einen Blister geteilt.
Aber wieso? Wie geht das?
Deswegen war der Blister auch so schnell leer.
Aber da stehen doch sogar die Wochentage drauf.
Ja, die haben wahrscheinlich gedacht, der dauert zwei. Ich weiß es nicht, was die sich gedacht haben.
Ach du Scheiße. Zum Glück war nur eine von denen schwanger.
Die andere hatte keinen Freund.
Ja, gut, das heißt ja nichts. Oh
Die Moral
Mann.
von der Geschichte?
Lasst euch nicht abwimmeln, Leute, wenn es um Aufklärung geht.
Ja.
Krass.
Wie die Moral, ich habe dann auch gesagt, ich so, die Moral von der Geschichte wimmelt die Frau Kutsch ab nicht. So, wenn es um dieses Thema geht. Und ich da so, oh nein, was der, ist das jetzt euer Scheiß Ernst?
Ey, aber ohne Scheiß, das kann doch nicht sein. Also das muss doch schon beim Gynäkologen oder bei der Gynäkologin schiefgelaufen sein. Aber also wirklich, das Thema Pille, jetzt hast du hier was aufgemacht. Ich weiß nicht, wie viele Freundinnen von mir früher die Pille so leichtfertig verschrieben bekommen haben, einfach weil sie keine Pickel mehr haben wollten oder sowas und überhaupt nicht ordentlich darüber aufgeklärt wurden, wie die wirkt oder warum man die nimmt oder wie man die richtig nimmt und so. Also nee, wirklich ohne Scheiß. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da...
Naja, bei den beiden glaube ich tatsächlich, ich glaube, bei den beiden hat irgendwie ein TikTok denen das erklärt oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht richtig.
Ja, aber die müssen ja ordentlich aufgeklärt worden sein. Also die haben ja die Pille verschrieben bekommen, zumindest eine.
Ja, beide eigentlich. Aber die haben halt nur das eine Rezept dann eingelöst. Die haben halt beide eine Pille verschrieben bekommen und haben dann gedacht, voll dumm.
Boah, wir sind voll schlau, ey. Wir teilen uns einfach eine. Ey, vor allem in dem Alter bezahlt man die nicht mal. Da muss man nur so eine scheiß Rezeptgebühr bezahlen.
Ja,
oder
ich
so.
Weiß auch nicht. Ich hab dann versucht herauszufinden, was da in den Köpfen, aber das sind halt Teenager. Ne, die verlieren jeden Tag so viele tausende Gehirnzellen, die wissen auch nicht mehr, was die morgens gemacht haben. Ey. Das ist halt der ganze Körper, alles steht auf Umbau. Geil ist aber, dass das wirklich eine Story ist, die vor Jahren war. Mittlerweile sind die beiden volljährig und melden sich halt ab und zu noch. Und da ist das halt, also da, das ist immer das Erste. Ne? Und dann sagen, Frau Kotsch, kannst du mal was anderes? Auf gar keinen Fall. Bis dass sie sterben, wird das einfach so Running Gag. Und die können mir halt jetzt im Nachhinein auch nicht erklären, was da in deren Köpfen losging. Ne? Ja. Das ist einfach.
Also Leute, wenn ihr die Pille habt, dann
nimmt jeden Tag die Pille.
Die Wochentage, die da draufstehen, haben einen Sinn, Leute.
Die haben einen Sinn, tatsächlich.
Ja, Leute, das war unsere Folge zu ADHS und ADS bei Kindern und Erwachsenen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt. Und ja, es gibt natürlich noch super viel, was wir dazu erzählen können, was vor allem Sarah dazu erzählen kann. Also, falls ihr Bock habt, dass wir nochmal eine Folge dazu machen, dann schreibt uns auf jeden Fall. Ihr könnt uns bei Instagram schreiben. Da haben wir einen Account, Hinter jeder Tür Podcast. Da könnt ihr uns gerne folgen. Und in die Folgenbeschreibung packen wir auf jeden Fall nochmal alle möglichen Infos und Broschüren und so weiter, falls ihr euch über das Thema informieren wollt. Und genau, oder falls ihr jemanden kennt, der betroffen ist oder ihr vielleicht jetzt selbst das Gefühl habt, dass ihr vielleicht selbst ADHS oder ADS habt, dann genau, schaut mal rein, informiert euch. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen weiterhelfen und ja, sagen ciao und bis zum nächsten Mal.
Ciao.